Falsche Zeit, falscher Ort. Der Podcast über Katastrophen und Unglücke mit Max und Hans.
Herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge Falsche Zeit, falscher Ort, der Podcast über Katastrophen und Unglücke. Ich bin Max.
Und ich bin Hans.
Und heute sprechen wir in dieser Folge, beziehungsweise in den nächsten beiden Folgen, denn wir machen so einen kleinen Mehrteiler, sage ich mal, zwei Folgen zum Thema Erdbeben. Denn man muss sagen, in letzter Zeit war das Thema medial doch relativ präsent. Es gab Anfang April ein größeres Erdbeben in Taiwan und vor ein paar Tagen hat die Erde in New York gebebt. Das ist relativ ungewöhnlich. Und Hans, du hast quasi ein Erdbeben, ja, mehr oder weniger live sogar mitbekommen.
Ja, ich arbeite in einer sehr internationalen Firma mit vielen Kollegen, Kolleginnen in New York tatsächlich. Und unser Slack, also wo wir quasi bei der Arbeit miteinander schreiben, ist förmlich explodiert zu der Zeit, dass bei Leuten, ja, die Wohnung gebebt hat. Es sind Gegenstände von Regalen aus Schränken gefallen und so weiter. Ich hatte da ein Meeting mit jemandem, der irgendwie 10 Minuten zu spät gekommen ist, weil er eben seine Sachen erstmal wieder einsammeln musste. Und gerade für New York ist es ja relativ ungewöhnlich, dass es dort solche Erdbeben gibt. Das heißt, viele wussten erstmal überhaupt nicht, was gerade passiert, bis sie realisiert haben, wow, das war ein kleines Erdbeben.
Und das Erdbeben, über das wir speziell heute sprechen, das ist schon länger her. Wir gehen ziemlich weit zurück in der Zeit, und zwar in das Jahr 1906. Aber wir bleiben in den USA, und zwar schauen wir nach San Francisco.
Genau, wir bleiben in den USA, wir wechseln aber die Küste und, wie du gesagt hast, wir reisen sehr weit in die Vergangenheit zurück. Vielleicht hier auch nochmal, haben wir ja schon immer mal wieder gesagt, wir sind jetzt keine Experten in dem Gebiet. Wir sind einfach nur Nerds, die sich sehr für diese Fälle begeistern und sich wahnsinnig gerne in sowas reinarbeiten und jeden Aspekt zu verstehen. Aber mir ist natürlich auch einfach aufgefallen bei der Recherche für diesen Fall, hier geht's um Geschichte, hier geht's um Geologie, hier sind Wörter aufgetaucht bei der Recherche, die ich vorher noch nie in meinem Leben gehört habe. Aber wir wollen euch einfach trotzdem mal mitnehmen, so wie wir quasi auch auf unserer eigenen Recherche Reise waren, um euch diesen Fall näher zu bringen, der nämlich sehr viel zu bieten hat, sage ich mal, der einfach sehr spannend ist. Und ich finde persönlich, wir haben vielleicht die einen oder anderen, die schon länger zuhören, haben da vielleicht schon so ein Muster erkannt. Ich finde gerade diese historischen Fälle sehr spannend, wie auch ein Halifax zum Beispiel, eine Folge, die wir bereits mal aufgenommen haben, die auch über 100 Jahre her ist. Und ja, deswegen dieser Fall, würde ich jetzt mal sagen, ohne jetzt zu viel versprechen zu wollen, ist, finde ich persönlich einfach sehr spannend.
Dann würde ich sagen, Hans, dann nimm uns doch mal mit in das Jahr 1906, was dort in San Francisco passiert ist.
Im April 1906 erstrahlt San Francisco in vollem Glanz des Lebens. Innerhalb weniger Jahrzehnte hatte sich die Stadt, einst ein abgelegener Vorposten, während des kalifornischen Goldrausches zu einem bedeutenden Zentrum an der US-Westküste und einer der größten Metropolen des Landes entwickelt. Der Hafen floriert und bringt Reichtum aus aller Welt. Prächtige Villen schmücken die Hügel und eine blühende kulturelle Szene bereichert das städtische Leben. Doch in den frühen Morgenstunden des 18. April 1906 wird San Francisco von einer Katastrophe heimgesucht. Ein Erdbeben erschüttert die Stadt mit gewaltiger Kraft. Gebäude stürzen ein, Züge entgleisen und Risse durchziehen den Boden. In den folgenden Tagen brechen fast apokalyptische Zustände aus. Brände lodern in der ganzen Stadt, die von der Feuerwehr kaum kontrolliert werden können und sich unaufhaltsam durch die Viertel fressen. Plünderer und Diebe streifen durch die Straßen, während das Militär mobilisiert wird, um Ordnung wiederherzustellen und der Zivilbevölkerung beizustehen. In der ganzen Stadt schießen Zeltstädte wie Pilze aus dem Boden, um den vielen Bewohnern, die ihr Zuhause verloren haben, wenigstens etwas Schutz zu bieten. Das Erdbeben markiert einen der dunkelsten Momente in der Geschichte der jungen Stadt. Über 3000 Menschen verlieren ihr Leben, Hunderttausende stehen plötzlich ohne Zuhause da und die einst strahlende Metropole liegt in Trümmern.
Bevor wir uns jetzt mal das Erdbeben im Speziellen anschauen, gehen wir doch mal zurück zum Anfang. Wie gesagt, der Fall ist sehr lange her, über 100 Jahre liegt das Ganze zurück. Wie sah San Francisco vor 100 Jahren aus? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, total faszinierend. Also, ich weiß nicht, warst du schon mal in San Francisco, Max?
Nee, noch nie.
Ich bin tatsächlich mal da gewesen. Ich glaube, ich hatte schon mal in einer anderen Folge gesagt, ich habe einmal vor vielen, vielen Jahren habe ich ein Auslandssemester in den USA verbracht und dort habe ich dann mit zwei Kommilitonen, mit denen ich aus Deutschland dort war, habe ich Weihnachten in San Francisco verbracht. Und das war schon sehr cool, weil du auch ja Ende Dezember noch relativ angenehme Temperaturen, Sonne in San Francisco hast. Es ist einfach so ein sehr schönes Klima da. Und es ist schon auch einfach, zumindest damals, eine faszinierende Stadt irgendwo. So sehr lebhaft, wahnsinnig viel zu sehen, viele spannende Orte, auch von der Architektur, von der Geografie her. Du gehst sehr viel bergauf, hast aber auch dann so Momente, wo du so einen Berg besteigst und dann siehst du die Golden Gate Bridge in der Ferne. Also es hat auf jeden Fall schon was. Und man kann sich vorstellen, dass die Stadt auch schon 1906 diesen Glanz hatte. Das ist, wenn man sich das mal anschaut, eine Stadt, die mit dem Goldrausch an der US-Westküste entstanden ist, so ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, so um 1850 etwa ging das los, wo aus San Francisco, was wirklich eigentlich nur mal so ein kleiner Vorposten eigentlich war, ist dann auf einmal diese so ein richtiges Boomtown geworden. Also es war zum Beispiel so, dass von 1860 auf 1870 sprang die Bevölkerung von 60.000 auf 150.000 Einwohner. Also innerhalb von 10 Jahren.
Boah, das ist richtig, richtig viel. Ja. Ja.
Also das muss man sich mal vorstellen, dass du innerhalb von 10 Jahren um einen herum fast 100.000 Leute zusätzlich dahin gekommen sind. Und das ging auch mehr oder weniger immer so weiter. Also zum Zeitpunkt des Erdbebens lebten so zwischen 350.000, 400.000 Menschen in San Francisco. 20 Jahre vorher waren es gerade mal 230.000. Also es ist eine Stadt, die wirklich ein absolut rasantes Wachstum erlebt hat. Und dementsprechend war es dann eben auch so, dass San Francisco auch schon damals, 1906, nicht einfach nur irgendeine Stadt war, sondern es war halt einfach die größte und wichtigste Stadt der US-Westküste. Auch mit dem Hafen, wodurch die Stadt zum Tor zum Pazifik geworden ist, wahnsinnig wichtiger Handelsplatz dort. Und insgesamt war die Stadt auch schon damals eine der 10 größten Städte in den USA. Und sie war eben auch wirtschaftlich sehr kräftig, sehr wichtig eben auch, weil während dieses Goldrauschs in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, weil damals eben auch aus den noch sehr jungen USA damals und aber eben auch einfach aus dem Rest der Welt Leute nach San Francisco gekommen sind, um ja sich ein Leben aufzubauen, reich zu werden dort. Es haben sich Firmen gebildet, es haben sich Banken gegründet und angesiedelt, alles um diesen Goldrausch eben zu unterstützen. Und dadurch ist San Francisco eben so schnell gewachsen und eine sehr reiche Stadt geworden. Es gab das dann was für dich, die Cable Cars, die kennst du ja bestimmt, ist eigentlich auch so eine Art Traum.
Genau. Ja, genau, würde ich auch sagen. Hätte ich es auch so beschrieben, ja.
Ja, und die kennt man heute eher noch so als Touristenattraktion, aber war natürlich damals einfach wirklich öffentlicher Nahverkehr, der auch genutzt wurde. Und die gab es damals schon zum Beispiel ab 1873 fuhren die ersten Cable Cars dort.
Das ist echt früh, wo die schon angefangen haben, so den öffentlichen Verkehr und die Infrastruktur auszubauen, ne? Also, aber gut, für eine Stadt der Größe mit so viel Zuzug und Zuwanderung muss man das wahrscheinlich auch einfach machen. Aber ich stelle es mir in meinem Kopf schon als sehr moderne, für damalige Verhältnisse Stadt vor.
Ja, auf jeden Fall. So kann man sich's wirklich vorstellen. Also, es wurde viel in Infrastruktur investiert. Es wurden diese riesigen Parks gebaut, zum Beispiel der Golden Gate Park, der wirklich riesig ist. Da eine kleine Geschichte. Ich bin, als ich damals da war, auch durch diesen Park gelaufen und auf einmal stand eine oder zwei große Statuen von Goethe und Schiller vor mir, was ich nicht erwartet hätte.
Ja, ich auch nicht. Weißt du auch die Geschichte dahinter?
Ja, ich habe dann drauf geschaut, es war eine Plakette dran, die im Grunde genommen, das war die eine Spende der deutsch-amerikanischen Gesellschaft dort in San Francisco. Denn es sind natürlich auch tatsächlich auch viele Deutsche zu der Zeit auch nach San Francisco gegangen, als es insgesamt sehr, sehr viel Auswanderung aus Deutschland in die USA damals eben gab, so im 19. Jahrhundert. Hatte ich auf jeden Fall nicht erwartet. Und ja, also insgesamt kann man wirklich sagen, 1906 war San Francisco wirklich eine opulente Stadt. Rasant gewachsen, viel Reichtum. Die Gewinner des Goldrausches, sei es durch das Gold direkt oder eben weil sie, ich sag mal, die Schaufeln verkauft haben oder das Geld bereitgestellt haben, um die Schaufeln zu kaufen, die hatten wirklich ja diese Stadt geformt. Opulente Villen, so wirklich eine progressive Stadt auch, eine sehr multikulturelle Stadt. Es gab ja eine lebendige Kunstszene und so weiter. Also wir müssen uns das wirklich, wenn wir uns jetzt mal so hineinversetzen, die Cable Cars flitzen durch die Stadt. Es wird gearbeitet, es wird sich künstlerisch betätigt. Es gibt eine atemberaubende Architektur überall, riesige Gebäude. Das ist San Francisco im Jahr 1906.
So, und in diese aufstrebende, turbulente, quirlige Stadt trifft jetzt das Erdbeben 1906. Wie ist das passiert oder ja, was für Folgen hatte das Erdbeben und ja, wie ist das Ganze abgelaufen?
Ja, also da muss man sich auch nochmal klar machen, die hatten ja keine Ahnung, keine Erwartung im Grunde genommen, dass sowas irgendwie passieren könnte. Es war natürlich auch jetzt wissenschaftlich eine ganz andere Zeit. Die hatten im Grunde genommen noch keine Ahnung, wie so Erdbeben, also klar, es gab eine Idee, was Erdbeben sind und so weiter, aber es ist nicht zu vergleichen mit dem heutigen Stand der Forschung. Man ja auch Erdbeben teilweise relativ gut vorhersagen kann und so weiter und so fort. Und das heißt, niemand der Bewohner dort hat sich irgendwie eine Vorstellung davon gemacht, hier könnte es mal zu einer großen Katastrophe kommen, die diese prächtige Stadt in Schutt und Asche legt. Und dann eben am 18. April 1906 gab es erstmal ein kleines Vorbeben um ziemlich genau 5.12 Uhr morgens. Und wenn man jetzt sagt, kleines Vorbeben, man muss sich trotzdem vorstellen, das war in der gesamten Küstengegend dort zu spüren. Und dann 20 bis 25 Sekunden später kam dann das Hauptbeben. Und dieses Hauptbeben hat San Francisco, die umliegenden ja Städte und im Grunde genommen quasi halb Kalifornien bis in Nevada rein einmal durchgeschüttelt. Es gab gerade mal 5 Seismographen in der Gegend dort, in der Bay Area. Aber das Erdbeben wurde von insgesamt 96 Seismographenstationen der ganzen Welt registriert. So stark war das. Und ja, was passiert ist, ist im Grunde genommen, dass dieses Erdbeben sich fast 500 Kilometer entlang der sogenannten San Andreas-Verwerfung gezogen hat. Also einmal von Nord bis nach Südkalifornien durch. Und hier kommt jetzt, ich bin gespannt, wer uns schreibt. Wir freuen uns natürlich auch immer über zusätzliche Informationen dort. Es ist nämlich meinen Geologenhut auf. Es ist nämlich eine Verwerfung nennt man einen Ort, wo eben zwei, zum Beispiel tektonische Platten sich berühren oder übereinander liegen. Und diese San Andreas-Verwerfung hat man vielleicht schon mal hier und da gehört, weil es eben, ich sag mal, so eine relativ besondere Verwerfung ist. Die zieht sich nämlich 1300 Kilometer etwa entlang der US-Westküste. Und zwar ziemlich genau wirklich entlang der Küste. Denn an dieser Verwerfung trifft die pazifische Platte auf die nordamerikanische Platte. Also wirklich so zwei riesige, enorme, das sind ja auch so Größenordnungen, die man sich, ich denke, als Mensch schwer vorstellen kann. Treffen dort aufeinander und diese bewegen sich jedes Jahr minimal aneinander vorbei. Die pazifische Platte, die bewegt sich etwa jedes Jahr so um die 8 Zentimeter nach Norden und diese nordamerikanische Platte, also wirklich ziemlich genau an der Küste dort, die bewegt sich minimal nach Südwesten, so um die 2 Zentimeter im Jahr und dadurch entsteht eben diese Reibung zwischen den tektonischen Platten, eine Blattverschiebung nennt man das. Also dieses gesamte Gebiet ist prädestiniert für Erdbeben eben da, durch, dass dort diese San Andreas-Verwerfung liegt. Und dann musst du dir vorstellen, dieses Erdbeben passiert und dieser Erdbebenbruch, der zieht sich mit einer enormen Geschwindigkeit jetzt von Norden nach Süden sozusagen durch Kalifornien, etwa 10-mal so schnell wie eine Boeing 747 tatsächlich, 2,8 Kilometer pro Sekunde.
Boah, also das ist jetzt etwas, womit ich was anfangen kann, weil ich muss zugeben, deine Erklärungen mit den Platten haben mir absolute Geografieunterricht-Vibes gegeben. Es ist für mich immer ein bisschen schwer vorzustellen, dass mit diesen Platten und Verschiebungen, also ich, wie gesagt, ich kenne das so aus der Schule. Ich finde es auf eine Art faszinierend, aber es ist, ja, also diese Dimensionen, diese Ausmaße sind für mich teilweise schwer mir vorzustellen. Aber das, der Vergleich mit der Boeing 747 ist natürlich für mich als Flugnerd auf jeden Fall etwas, womit ich arbeiten kann, sage ich mal. Und ja, wenn wir jetzt uns auf dieses Erdbeben anschauen, eben, also gerade das Beispiel mit der Boeing 747, das ist ja wirklich dann ein massives Erdbeben, was da passiert ist. Also wahnsinnig große Kräfte und Dimensionen. Wie müssen wir uns die Situation dann direkt nach dem Erdbeben vorstellen?
Ja, also, und stimme ich dir übrigens total zu. Was ich, glaube ich, sehr faszinierend finde, ist einfach wie so diese Größenordnung. Da wird man als Mensch nochmal so richtig daran erinnert, wie wenig Kontrolle man letztendlich eigentlich über so die Natur und Umwelt hat, wenn man sich das nochmal klar macht. Finde ich immer ganz faszinierend.
Das stimmt, ja.
Und ja, also was direkt danach passiert, also dieser Erdbebenbruch zieht sich jetzt hier mit rasanter Geschwindigkeit durch Kalifornien inklusive San Francisco und die Erde bebt. Es tun sich Risse wirklich auf, in denen Menschen verschwinden teilweise auch. Und diese Stadt, diese prächtige Stadt dort, wird absolut eiskalt getroffen davon. Und ich denke, man muss sich wirklich die Situation vorstellen wie ein absolutes höllisches Chaos einfach. Also es sind, was gerade noch eben diese Stadt war am frühen Morgen, das sind jetzt eingestürzte Gebäude. Es haben sich diese Risse im Boden aufgetan. Züge sind entgleist und liegen auf der Seite. Menschen sind unter Trümmern verschüttet und müssen gerettet werden. Und überall brennt es. Die Stadt ist voller Flammen und Rauch. Und es gibt den Schriftsteller Jack London, der damals geschrieben hat, noch nie in der Geschichte ist eine moderne Imperialstadt so vollständig zerstört worden. San Francisco ist verschwunden.
Das sind krasse Worte und auch das, was du erzählt hast, also die entgleiste Züge, eingestürzte Gebäude, also ein absolutes Chaos. Du hast noch erzählt eben, dass es in der Stadt auch überall Flammen gab, Rauch, also es hat gebrannt. Woher kommen denn die Feuer eigentlich nach so einem Erdbeben?
Ja, also die Brände, das Feuer, das war eigentlich tatsächlich verheerender letztendlich als das Erdbeben selbst und hat deutlich mehr Schaden verursacht, hat deutlich mehr Opfer gefordert als die erste Erschütterung. Denn diese Feuer sind wirklich in der gesamten Stadt entstanden, aus unterschiedlichen Gründen. Und ja, einer der Gründe war zum Beispiel Gaslaternen. Sind umgefallen, sind zerstört worden, haben Sachen in Brand gesteckt. Es wurden Gasleitungen zerstört, die es in der Stadt gab. Das heißt, hier sind ja Leitungen zerbrochen, zerrissen worden von dem Erdbeben. Jetzt tritt dieses hochentzündliche Gas aus, was wiederum durch Kerzen, Laternen, was auch immer entzündet wird. Und viele Feuer wurden tatsächlich auch von den Bewohnern selbst ungewollt ausgelöst, als sie halt probiert haben zu kochen oder ihre Wohnung zu erwärmen. Das war so April, war jetzt noch nicht so, das auch, kann man sich vorstellen, vielleicht auch so nachts jetzt noch nicht so oder am frühen Morgen jetzt noch nicht so warm. Und so sind eben viele dieser Brände entstanden. Es gab sogar einen Brand, der von Anwohnern oder Bewohnern der Stadt verursacht wurde, der so verheerend war, dass er einen eigenen Namen bekommen hat, und zwar das Ham and Eggs Fire.
Das musst du erklären. Was ist denn bitte ein Ham and Eggs Fire?
Ja, ganz spannend. Und zwar dieses Ham and Eggs Fire, also so ein Schinken- und Eierfeuer. Das heißt, werde ich direkt richtig hungrig, wenn ich das höre.
Ja. Aber man muss dazu sagen, an dieser Stelle, wenn es ein Frühstück gibt, was du liebst, dann ist es Schinken und Eier. Ich glaube, ja, das kannst du wirklich siebenmal die Woche essen, ja.
Ja, definitiv. Deswegen hat mich das auch direkt angesprochen.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja.
Ja, und es heißt aber doch tatsächlich so, weil es von einem Frühstück ausgelöst wurde. Und zwar gab es hier in einem sehr zentralen Teil von San Francisco an der Hayes Street, Den Namen kennt vielleicht die ein oder andere. Teile von dieser Hay Street sind später, also ab den 1960ern, dann sehr bekannt geworden als das Hippie-Viertel in San Francisco. Und genau dort wollte eine Anwohnerin ein Frühstück zubereiten. Ham and Eggs. Und eigentlich hatte diese Bewohnerin Glück gehabt, denn ihr Haus war relativ unbeschadet geblieben. Sie hat oder sogar so sehr, dass sie selbst gar nicht mal so richtig mitbekommen hat, was dort für ein Chaos und eine Zerstörung um sie besteht. Und sie fängt dann eben an, Frühstück zu machen, wirft dort den Ofen an, sage ich mal, das Feuer an. Was sie aber nicht weiß, ist, ihr Haus hat keinen Schornstein mehr. Der ist bei dem Erdbeben zerstört worden und es kommt kein Rauch mehr raus. Und dadurch bricht in dieser Küche ein Feuer aus, während sie das Frühstück macht. Und dieses Feuer hat dann letztendlich tatsächlich 30 Häuserblöcke in der Umgebung zerstört. Das Rathaus massive Schäden am Rathaus ausgelöst. Auch das Stadtarchiv war davon betroffen. Und ja, das alles, weil sie eben ja ihr Frühstück dort machen wollte, was ja eigentlich verständlich ist. Und was ich besonders faszinierend und auch gruselig finde, ist eben, obwohl die meisten Feuer bestimmt so ungewollt aus Versehen entstanden sind, gab es auch Feuer, die ganz bewusst von Bewohnern der Stadt gelegt wurden.
Warum das? Weil das ist etwas, was ich jetzt so gar nicht nachvollziehen kann in dem Chaos, dass du dann selbst noch mehr Schäden verursachst bewusst.
Ja, genau das gleiche habe ich mich auch gefragt, aber der Grund dahinter ist eigentlich schon relativ simpel und was ganz Klassisches, nämlich Versicherungsbetrug.
Ja, gab es damals auch schon.
Gab es auch damals schon, ist überhaupt nichts Neues. Und zwar wussten nämlich die Bewohner der Stadt, dass ihre Versicherungen nicht für Erdbebenschäden aufkommen würden, aber sehr wohl für Feuerschäden. Und dann haben die sich natürlich gedacht, als ihnen das klar geworden ist, hier ihr Haus ist zu großen Teilen zerstört durch das Erdbeben, aber sie werden da kein Geld für sehen und haben sich dann eben einfach überlegt, ein Feuer zu legen, um so sich eine Auszahlung ihrer Versicherung zu, ich sag mal, ergaunern, denen sie dann eben sagen können, hier mein Haus ist abgebrannt, nicht vom Erdbeben zerstört worden. Und das war aber auch immer noch nicht alles, denn leider muss man auch sagen, eine besondere Rolle hat aber halt auch die Feuerwehr selbst gespielt. Denn die Feuerwehr hat teilweise Dynamit eingesetzt, um Brandschneisen zu schaffen. Das kennt man vielleicht, oder zumindest ich kannte es, eher von so Waldbränden, wo dann so sehr kontrolliert eben bestimmte Teile von einem Wald abgebrannt werden, um eine Brandschneise zu schaffen. Dort haben sie das Ganze aber eben mit Dynamit gemacht, Häuser zerstört, um diese Brandschneisen zu schaffen, damit die Ausbreitung der Brände eingedämmt wird. Das hat aber in vielen Fällen einfach nur dazu geführt, dass neue Brände entstanden sind und hatte dementsprechend quasi die komplett entgegengesetzte Wirkung.
Also wenn ich mal außen vor lasse, dass wir vom Jahr 1906 sprechen und das natürlich eine andere Zeit war mit ganz anderer Ausrüstung und auch einem vielleicht anderen Wissensstand, aber es klingt jetzt trotzdem für mich relativ unprofessionell, dieses Vorgehen der Polizei, also so ein Stück weit amateurhaft, finde ich.
Ja, kann man so sagen. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass es die Feuerwehr auch einfach sehr schwer hatte tatsächlich in dem Moment. Also eine wichtigste Sache ist zum Beispiel, der Chef der Feuerwehr ist bei dem Erdbeben, beim direkten Erdbeben, schwer verletzt worden und ist dann auch kurze Zeit später, ein paar Tage später, an seinen Verletzungen gestorben. Dieser Feuerwehrchef, der schlief zum Zeitpunkt des Erdbebens in einer der Feuerwachen. Kleines, zweistöckiges Gebäude, wo er eben sein Zimmer hatte. Und während des Erdbebens ist der Schornstein des Nachbargebäudes, ein achtstöckiges Hotel, zerstört worden und auf das Feuerwehrgebäude gestürzt, auf das Nachbargebäude. Und dieser Schornstein ist wirklich mit so einer Wucht umgefallen und war so schwer, dass er durch die Decke des Feuerwehrgebäudes gestürzt ist, auf diesen Feuerwehrchef, der dort eben schlief. Und dabei ist er schwer verletzt worden, war also quasi ab dem Moment des Erdbebens nicht mehr verfügbar und ist dann leider eben auch, also er ist gerettet worden, aber ist dann 4 Tage später, am 22. April, an seinen Verletzungen gestorben. Das heißt, die Feuerwehr war erstmal führungslos. Hat er natürlich jemand übernommen, aber war erstmal führungslos in dieser einzigartig schwierigen Situation. Und ja, und die Feuerwehrleute hatten dann einfach nicht genug Erfahrung mit dieser Dynamitmethode, was dann eben zu diesen zusätzlichen Schäden geführt hat. Und, also ich habe ja gesagt, die hatten es wirklich nicht leicht. Dazu kommt auch noch, sie hatten teilweise einfach kein Wasser. Also die Feuerwehr hatte auch damit zu kämpfen, dass viele der Wasserleitungen, viele der Rohre sind so stark zerstört worden, dass Teile der Stadt kein Wasser mehr hatten und dementsprechend auch die Feuerwehr einfach kein Wasser zum Löschen bekommen hat.
Das klingt alles ziemlich chaotisch, ist aber ja auch kein Wunder, weil du hast ja erzählt, das war eine blühende, aufstrebende Stadt, eine lebendige Stadt und von einem Moment auf den anderen ist all das hier jetzt zerstört worden durch dieses Erdbeben.
Genau, also so, und das ist, glaube ich, das, was ich so, ja, so gruselig faszinierend in diesem Fall einfach finde, dass diese Stadt eben so in kürzester Zeit so verwandelt wurde. Denn es, du musst halt eben vorstellen, es gab das Erdbeben, die Zerstörung, die Brände, Rauch in der ganzen Stadt. Effektiv war mehr als die Hälfte der Stadt war jetzt komplett obdachlos geworden. Also wir sprechen hier über 200.000, 300.000 Menschen, die auf einmal ihre Häuser verloren haben. Und in so einer Zeit sind natürlich auch Sachen passiert wie Plünderungen. Also Kriminelle haben diese Situation für sich ausgenutzt.
Das finde ich auch interessant, weil das ist etwas, was einem bis heute begegnet bei solchen Naturkatastrophen. Gerade bei Erdbeben hört und liest man das immer wieder. Also diese Plünderungen, das ist irgendwie, ich weiß nicht, scheinbar irgendwie in ganz vielen Menschen drin, so eine Situation dann auszunutzen.
Ja, ist auf jeden Fall faszinierend. Also wirklich da auch, was ich schon krass finde, weil es ja auf wirklich eine Situation ist, wo eigentlich viel Hilfe gebraucht wird. Und sowas dann natürlich nur das Ganze, die Situation nochmal aktiv verschlechtert einfach. Und in San Francisco war es dann eben auch so, inmitten dieser Situation, die Armee wurde ziemlich schnell eingesetzt. Also sind irgendwie fast 2000 Soldaten sind in die Stadt gekommen. Gas und Strom wurde abgestellt, also eher aus Sicherheitsgründen. Also im Grunde genommen, die Stadt war auch bis auf Weiteres erstmal dunkel. Es war verboten, nachts zu kochen. Also diese Dunkelheit, müssen wir uns wirklich vorstellen, bis auf vielleicht noch schwelende Feuer, war die Stadt für mehrere Tage erstmal dunkel. Und ja, und es gab eben diese Plünderungen von zerstörten Läden, von verlassenen Häusern. Ein besonders beliebtes Ziel waren Saloons. Habe ich auch direkt so eine Wildwest-Forschung im Kopf, aber es war natürlich auch die Zeit.
Ja, hatte ich jetzt auch gerade bei dem Wort. Das Wort kenne ich eigentlich nur aus Western-Filmen.
Ja, aber genau daher kommt es ja. Also diese Saloons wurden geplündert, weil es dort natürlich einen großen Vorrat an Alkohol gab. Und ja, und die Polizei konnte sich im Grunde genommen auch nicht drum kümmern. Die waren beschäftigt mit der Rettung und dem Transport von Verletzten in schnell aufgebauten Krankenhäusern. Und die hatten schlicht keine Zeit, sich um so letztendlich ja kleinere Vergehen wie Diebstahl zu kümmern, selbst wenn sie dabei waren. Und selbst wenn sie diese Diebe festgenommen hätten, hätten sie nichts tun können, denn natürlich waren auch die Gefängnisse zerstört.
Ah ja, stimmt. Macht natürlich Sinn, weil klar, die sind natürlich auch betroffen gewesen von dem Erdbeben.
Genau, und da gab es dann auch einen Befehl des Bürgermeisters zum Beispiel, die Insassen, die für kleinere Straftaten einsaßen, also gerade so, ich denke mal so Diebstahl und sowas, die sind freigelassen worden, weil das Gefängnis natürlich auch einfach nicht mehr sicher war, wenn es nicht sowieso zerstört war. Und die schwerwiegenderen Fälle, die Insassen, die dort für schlimmere Sachen saßen, die wurden abtransportiert nach San Quentin, so nördlich von San Francisco. Ich glaube, das gibt's auch, oder ziemlich sicher, dass das immer noch gibt und ein aktives, ein aktives Gefängnis immer noch ist. Und eine Reaktion der Stadt oder des Bürgermeisters war eben noch am gleichen Tag eine Proklamation herauszugeben und zu sagen, hier Polizei, Armee, die dürfen tödliche Gewalt einsetzen gegen alle Plünderungen und so weiter. Wer da irgendwie erwischt wird, wird einfach erschossen, was natürlich auch wahnsinnig krass ist. Aber das kam am Abend des Tages und es wurde halt auch wirklich so umgesetzt. Also der Polizeichef beschreibt später Fälle, zum Beispiel ein Plünderer wurde dabei erwischt, wie er hier einen Juwelier ausgeräumt hat und der wurde dann eben eiskalt erschossen, weil er dabei erwischt wurde.
Finde ich krass, aber ja, war auch eine komplett andere Zeit natürlich.
Und das auch, ja.
Diese Ausnahmesituation, aber hat natürlich mit rechtsstaatlichen Grundsätzen so gar nichts zu tun.
Nee, das ist natürlich auch, und das finde ich so gruselig an der Situation einfach. Also ich stelle mir das wirklich wie so eine apokalyptische Umgebung vor, eben der Rauch, das Feuer, die Zerstörung, dann werden da Leute erschossen, die von der Armee, die da einen Juwelier ausräumen und so, das ist schon richtig krass. Und ein Fall, der wird auch der Polizeichef hat ein paar Jahre später, 1910, hat so eine Art abschließenden Report geschrieben über die, was dort passiert ist. Und da gab es einen Fall, den fand ich wirklich so, ja, schrecklich und grausam, der aber auch wirklich nochmal so diese Situation wirklich verdeutlicht dort. Das ist wirklich eine krasse Sache. Und zwar beschreibt er dort den Fall eines Mannes, der unter den Trümmern seines Hauses eingeklemmt war. Und Umstehende probieren, ihn aus den Trümmern zu retten. Das Feuer kommt aber immer näher und näher. Und sie schaffen es einfach nicht schnell genug und merken dann irgendwann, das Feuer ist da. Es hat den ersten Teil des Gebäudes erreicht. Und sie wissen, es wird ihnen nicht gelingen, diesen Mann rechtzeitig aus den Trümmern zu ziehen, bevor das Feuer ihn erwischt. Und der Mann, der das dann auch selbst ja realisiert hat, hat dann angefangen, Umstehende zu bitten, ihn umzubringen, damit das Feuer ihn nicht bekommt. Und nach anfänglichem Zögern in der Menschenmasse um ihn herum trat dann tatsächlich er wird dort beschrieben als ein Mann mittleren Alters hervor und erschießt den Mann mit seinem Revolver. Und dieser Mann schnappt sich dann ein paar der Umstehenden als Zeugen, geht zum Gerichtsgebäude dort, wo er sogar den Bürgermeister trifft, beschreibt die Situation, die Zeugen unterstützen ihn und der Bürgermeister, ja, ich weiß nicht, ob man da gratulieren oder komplimentiert ihn dann noch zu diesem Akt der Humanität, den er dort gemacht hat.
Boah, das ist eine richtig krasse Geschichte und ja, wie du sagst, echt grausam, aber macht vielleicht auch ganz gut deutlich, in was für einer Ausnahmesituation die Menschen in der ganzen Stadt und die Stadt als solche überhaupt waren in diesen Tagen und Wochen danach, ja. Also wirklich heftig. Es gab ja dann sogar auch eine Ausgangssperre in der Stadt.
Ja, genau. Also die Leute sollten zu Hause bleiben, ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang quasi, um das so etwas zu beruhigen. Und es gab eben, ja, viele haben sowieso mittlerweile in diesen Zeltstädten gewohnt, wie ich gesagt habe, so 200 bis 300.000 Menschen waren jetzt ohne Unterkunft. Einige davon haben die Stadt verlassen, viele sind aber eben auch geblieben und haben sich dann eben auf öffentlichen Flächen, in Parks und so weiter niedergelassen. Teilweise gab es diese Zeltstädte auch noch sehr lange, also auch noch 2 Jahre später gab es diese Zeltstätte, und was man vielleicht schnell vergisst, aber die Leute müssen natürlich auch essen in so einer Situation. Und es war auch von Anfang an klar, es war eine Sorge der Polizei, der Stadt eben, es könnte jetzt zu einer Hungersnot kommen. Weswegen auch zum Beispiel die Polizei als eine der vielen Sachen, die sie direkt gemacht haben, die haben Lebensmittel aus Läden gerettet. Und eine Sache, die ich auch echt spannend fand, die haben am nächsten Tag haben die erfahren, hier liegen Schiffe im Hafen, die haben Lebensmittel gelagert und die wollen aber eigentlich wieder abhauen aus dieser zerstörten Stadt. Und dann hat die Polizei einen Schlepper beschlagnahmt und hat damit den Ausgang des Hafens blockiert, um eben genau diese Schiffe daran zu hindern, den Hafen zu verlassen. Und eine letzte interessante Geschichte noch aus diesem Polizeireport. Es ist so, weil ich finde, so diese ganzen kleinen Geschichten, die geben einem so diesen Einblick darin wirklich, ja, wie es gewesen sein muss. Und zwar hat die Polizei dann auch am Anfang gesehen, oh, das Feuer könnte jetzt auch alle Polizeiaufzeichnungen aus dem Stadtarchiv zerstören. Es bewegt sich quasi auf das Stadtarchiv hinzu. Und dann haben die alle diese ganzen Dokumente rausgeschafft, in einem anderen Gebäude untergebracht, abgedeckt. Und das Feuer ist aber so nah gekommen, es hat das alles eingeschlossen, sie konnten nicht mehr weg. Und es war so nah gekommen, dass das Leinentuch, mit dem sie die Dokumente abgedeckt hatten, immer wieder Feuer gefangen hat. Aber auf der anderen Straßenseite war eben so ein Saloon. Und dann haben sie sich Alkohol, Flaschenbier aus diesem Saloon geholt und haben die nächsten 24 Stunden dieses Leinentuch mit Flaschenbier feucht gehalten, um es daran zu hindern, in Flammen aufzugehen.
Pragmatische Lösung, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Ja. Ist denn all diese Maßnahmen, und die Polizei hat ja wirklich versucht, da irgendwie Ordnung wieder reinzubringen, hat das denn geklappt?
Ja, es ging dann auch irgendwann wieder. Also tatsächlich gingen bestimmte Teile des Wiederaufbaus wahnsinnig schnell voran. Also diese Cable Cars, 10 Tage später fuhren die schon wieder. Das war mit einer der wichtigsten Sachen. Also es gab wieder Cable Cars, keine 2 Wochen später. Es gab auch ab dem Tag danach wurden zum Beispiel wieder, konntest du wieder Briefe verschicken. Das heißt, es wurde auch von vielen natürlich genutzt, um Verwandten zu schreiben, dass es ihnen gut geht und so weiter. Also so bestimmte Teile der Infrastruktur liefen in den nächsten Tagen halt eben einfach wieder. Und eine interessante Sache, es gab auch Augenzeugenberichte, die sich in den Tagen eben danach dem Erdbeben fast schon überrascht darüber geäußert haben, wie optimistisch die Leute trotz allem sind. Also die haben sehr in die Zukunft geschaut und gut, man baut das hier alles eben wieder auf. Fand ich total spannend, aber vielleicht passt das natürlich auch sehr gut zu so einer Stadt, die im Grunde genommen innerhalb von 50 Jahren aus dem Nichts mehr oder weniger entstanden ist, dass man da eher in die Zukunft blickt.
Hast du, glaube ich, einen Punkt auf jeden Fall. Und das waren ja schon auch viele junge Leute in der Stadt und so eine Künstlerszene, die vielleicht auch, ja, denen das eher so liegt, anzupacken und kreativ zu sein und was Neues zu schaffen. Und vielleicht liegt es auch wirklich an der Bevölkerungsstruktur, dass das Ganze, ja, so schnell ging und man das Ganze doch optimistisch gesehen hat, zumindest relativ optimistisch, ja.
Ja, würde ich auch so sehen. Aber fand ich trotzdem auf jeden Fall spannend. Und ja, und es war dann auch eben, der Wiederaufbau ging dann natürlich auch einige Jahre. Und da haben die natürlich auch sehr darauf geachtet, dass die Stadt so gut wie möglich gegen Feuer und Erdbeben geschützt wird. Und die Stadt war dann auch so stolz. Circa 10 Jahre später, 1915, gab es eine Expo, die Panama Pacific International Expo in der Stadt. Und das war so für San Francisco die Gelegenheit zu zeigen, 9 Jahre nach dem Erdbeben, wie toll sie ihre Stadt quasi wieder aufgebaut haben und das auch auf eine Art und Weise, die sie relativ erdbeben- und feuersicher für die Zukunft machen sollte.
Jetzt sind seit dem Erdbeben ja gut 100 Jahre vergangen. Man weiß heute ja auch viel mehr über Erdbeben, wie Erdbeben entstehen. Man kann das Ganze auch technisch viel besser untersuchen und nachbilden. Man misst ja zum Beispiel heute die Stärke eines Erdbebens auf der sogenannten Richterskala. Das hört man immer in jedem Nachrichtenbericht. Wenn irgendwo auf der Welt ein Erdbeben ist, dann wird ja immer diese Stärke anhand der Richterskala genannt. Das gab es damals 1906 aber noch nicht, diesen Messwert. Hat man sich dieses Erdbeben in San Francisco nochmal angeschaut und was weiß man heute über die Ursachen von damals?
Ja, das ist auch eine spannende Geschichte, denn es war sehr lange eigentlich unklar oder nicht endgültig geklärt, wo exakt das Erdbeben eigentlich entstanden ist, also das Hypozentrum des Erdbebens war. Und vor nicht allzu langer Zeit, 2019, haben sich nochmal Wissenschaftler angeschaut, wo genau ist dieses Erdbeben entstanden, denn Computersimulationen sind immer besser geworden und so weiter. Und wie die das gemacht haben, eigentlich schon so sehr detektivisch, sage ich mal. Die haben eben sich Computersimulationen genommen, die haben sich Augenzeugenberichte von damals vorgenommen und Bilder aus der Zeit. Und ein Bild hat dabei eine besonders wichtige Rolle gespielt, denn auf diesem Bild sieht man eine umgestürzte Lokomotive und es gibt eine Augenzeugenaussage des Lokführers. Übrigens auch hier so ein Detail noch zu erwähnen. Das Erdbeben von 1916 dort in San Francisco ist im Grunde genommen eigentlich so das erste oder die erste Naturkatastrophe, die so wirklich ausführlich mit Bildern eben dokumentiert wurde. Das ging ja auch so, was Technologie zum Fotografieren anging, das ist ja auch relativ rasant damals. Und dementsprechend war es zu der Zeit, was ich aber auch faszinierend finde, überhaupt erst so die Möglichkeit, diese Sachen auch einfach mal relativ schnell zu fotografieren, fand ich spannend. Es gibt auch echt spannende Bilder, wo die eine Kamera an einen Drachen gehangen haben, um von oben Bilder machen zu können. So eine Art Drohnenaufnahme von vor über 100 Jahren.
Ja, aber kreativ.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, und deswegen gab es eben diese ganzen Bilder, mit denen sich das etwas rekonstruieren lässt. Und genau, das wichtigste Bild mit dieser umgestützten Lokomotive. Und anhand dieses Bildes und der Augenzeugenaussage konnten die nämlich einigermaßen berechnen, wo das Erdbeben herkam. Denn die wissen ja, okay, diese Lokomotive ist etwa so schwer, ist etwa so lang. Was für Schwingungen braucht es, um die Lokomotive genau so, wie sie liegt, quasi umzuwerfen. Und dazu kommt noch die Augenzeugenaussage von dem Lokführer, der war nämlich gerade auf seinem Zug aufgesprungen. Und als das dann beginnt, das Erdbeben, er springt wieder ab, schafft es, sich da zu retten, während seine Lok umkippt und um ihn herum Schornsteine umkippen, Fenster zerbarsten und so weiter. Und gleichzeitig war zufällig eine Feuerwehrmannschaft dort. Und einer der Feuerwehrmänner hat dann geistesgegenwärtig ein Bild dieser Lok gemacht. Und auf Basis dieses Bildes und der Beschreibung eben, wo es quasi herkam und so weiter, konnten sie dann berechnen, wo etwa dieses Hypozentrum ist. Und das ist quasi übrigens, oh, jetzt muss ich aufpassen, dass es gibt ja Hypozentrum und Epizentrum. Hypozentrum ist quasi sozusagen der tatsächliche Ort, wo das Erdbeben beginnt. Und das Epizentrum ist das, was man an der Oberfläche, der Ort, wo es sich an der Oberfläche zeigt.
Und okay, dieses den Unterschied kannte, habe ich, wusste ich nicht, habe ich noch nie gehört. Aber gut zu wissen, ja.
Muss ich zugeben, habe ich auch erst als Teil dieser Recherchen erfahren. Ja. Und ja, und dieses Hypozentrum konnte so etwa so 3 Kilometer westlich von San Francisco im vollen Pazifischen Ozean verortet werden. Also mittlerweile weiß man eigentlich ziemlich gut, wo es herkommt.
Was mich jetzt aber zur Frage bringt, ist denn diese Region so rund um San Francisco insgesamt auch einfach anfällig für solche Erdbeben oder anfälliger als andere Regionen durch diese geografische Lage?
Ja. Hundertprozentig, also definitiv. Durch diese San Andreas-Verwerfung, die sich ja einmal durch Kalifornien zieht, ist das absolut prädestiniert, hohe Anfälligkeit für eben diese Erdbeben. Und das Erdbeben 1906, das soll auch bei weitem nicht das einzige Erdbeben in Kalifornien und San Francisco bleiben. Es gibt später in der Geschichte noch viele kleinere Erdbeben und auch größere. 1989 zum Beispiel gab es nochmal ein größeres Erdbeben in San Francisco, auch mit Todesopfern. Und es gibt noch die Gefahr des Big One, wird er genannt. Das ist ein potenziell riesiges Erdbeben, was die gesamte Region verwüsten könnte. Aber ich glaube, vor einigen Jahren gab es auch mal so einen Actionfilm zu mit The Rock. Das weiß ich nicht mehr genau. Und ja, aber also ja, ein Mehrteiler diesmal. Und genau diese Fälle, was da noch so passiert ist und auch das Erdbeben von 1989, was auch ein spannender Fall ist, sowie was könnte in der Zukunft noch kommen, das schauen wir uns alles nochmal in der nächsten Folge an, Max.
Und in der nächsten Folge schauen wir uns nicht nur die Erdbebensituation und Erdbebengefahr in den USA an, sondern wir stellen uns die Frage, wie ist es eigentlich bei uns hier in Deutschland? Sind wir potenziell gefährdet von einem Erdbeben? Auch diese Frage beantworten wir, so gut es geht, in der nächsten Folge.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich drauf, mit dir drüber zu sprechen.
Auf jeden Fall. Und jetzt am Ende dieser ersten Folge von dann insgesamt 2, die sich dem Thema Erdbeben widmen, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben das letzte Woche in der Folge schon mal kurz, wobei kurz nicht, wir haben es relativ ausführlich sogar erwähnt. Und zwar sind wir, naja, nominiert kann man nicht sagen, aber wir haben uns eingereicht für den Deutschen Podcastpreis. Und wir sind natürlich ein wirklich kleiner Podcast. Wir haben jetzt sicher auch ein eher nischiges Thema mit unserer thematischen Sache hier auf Katastrophen und Unglücke.
Ausrichtung,
so sagt man, genau. Und wir würden uns aber total freuen, wenn ihr für uns abstimmt und ihr uns eure Stimme gebt. Also wenn ihr wollt, ist natürlich keine Verpflichtung, aber wir freuen uns absolut, wenn ihr für uns abstimmt. Den Link dazu findet ihr bei uns auch in der Beschreibung und zum Beispiel auch auf Instagram, katastrophen.podcast. Und ja, wollte ich an dieser Stelle nochmal gegen Ende noch kurz erwähnt haben.
Ja, wir freuen uns über jede Stimme und damit, ja, wir schauen mal, wie weit wir da kommen, aber ansonsten würde ich sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau, nächste Woche dann Teil 2 zum Erdbeben in den USA und alle Infos und Bilder findet ihr dann wie immer im Laufe der nächsten Tage bei uns auf Instagram katastrophen.podcast. Und in diesem Sinne dann bis nächste Woche.
Bis dahin.
Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nguyen.